Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Strategie, Marketing und Vertrieb mit mir, Michael Stiller, dem Gründer und Geschäftsführer von Effektvite, der Unternehmensberatung für Strategie, Marketing und Vertrieb. Und ich rede im Moment viel über Strategie und vor allen Dingen Strategieimplementierung. Mein Herz schlägt aber auch weiterhin für den Vertrieb. Und ein Thema, das haben wir auch gerade in so Strategieprojekten kommen wir immer wieder dahin, das Unternehmen, um halt Kunden glücklich zu machen, immer mehr Produkte entwickeln. Auch in der Energiewirtschaft, ne, da haben wir nicht nur nochmal Strom und Gas, sondern wir haben auf einmal PV-Anlagen, Speichern, Wallboxen, Wärmepumpen, irgendwelche Services und halt die Tarife und irgendwelche Beratungen. Intern ist es natürlich super, ne? Das ist alles ein Riesenpotenzial. Und ein großer Kölner Energieversorger hat mal auch eine, wie ich finde, ganz, ganz grauenvolle Phase gehabt, wo die Kampagne hieß, ein Kosmos voller Möglichkeiten. So, und jetzt kommt aber der Punkt, wer will denn ein Kosmos voller Möglichkeiten? Weil es bedeutet doch für mich als Kunde, wenn ein Unternehmen um die Ecke kommt und sagt, hey, du schau mal, ich habe ein Kosmos voller Möglichkeiten, jetzt muss ich mir Gedanken machen, wie dieser Kosmos zu meinem Alltag passt. Nee, habe ich keinen Bock drauf. Und das ist genau auch der Punkt, wo ich heute mit euch sprechen möchte, über Cross-Selling. Weil Cross-Selling heißt ja nicht, ich zeige dir alle meine Produkte, die ich so habe, sondern Cross-Selling heißt, ich zeige dir einen sinnvollen Weg, eine sinnvolle Reihenfolge, wie du meine Produkte am besten auf deinen Alltag anbieten kannst. Deswegen, also Cross-Selling scheitert selten daran, dass Unternehmen zu wenig anbieten. Es scheitert daran, dass sie zu wenig sortieren. Der Kunde braucht keinen Rundgang durchs Produktlager. Der braucht halt den nächsten sinnvollen Schritt. Wenn ihr das Gefühl habt, oh, das ist spannend, dann bleibt dran, dann steigen wir nämlich jetzt in das Thema ein. Also, Ausgangslage ist klar, glaube ich, ne? Kundenbedürfnisse, Kundenherausforderungen, Kundenerwartungen, die wachsen. Die werden auch immer fragmentierter. Ne? Wir werden alle so ein bisschen individueller. Wir geben uns selten mit der One-Size-Fits-All-Lösung zufrieden. Deswegen suchen wir nach Lösungen als Kunde. So, die Unternehmen reagieren darauf. Die sagen, naja, klar, macht ja auch Sinn. Wir müssen halt dann entsprechend Produkte auch anbieten. Gerade in der Energiewirtschaft kommt dann noch hinzu, dass halt diese typische Energieversorgung mittlerweile ja gar nicht mehr nur noch vom Versorger selbst geschieht, sondern wir haben ja auch noch die ganzen Privatkunden oder auch gewerblichen Kunden, die sagen, hey, ich kann das ja auch selbst machen. Ne? Also ich habe da ganz viele Dinge, die ich machen kann. Eine PV-Anlage, habe ich gerade schon mal gesagt, eine Wallbox, Wärmepumpe und so weiter und so fort. Das heißt, ich habe einfach ein riesen Spektrum mittlerweile an Angeboten. Commodity, Non-Commodity, Services, digitale Angebote. Und es ist im B2B-Business ja nicht anders. Also auch gerade dann, wenn ich versuche, immer mehr in so Recurring Revenues, wie wir im Disco-Deutsch so gerne sagen, also wiederkehrende Umsätze zu erzielen. Wenn ich versuche, Dienstleistungen, Abo-Modelle zu machen, dann wird die Produktpalette immer größer, weil ich ja häufig irgendwie versuche, diese Angebote so auszuweiten, dass ich natürlich möglichst viel von einem Kunden bekomme. Customer Lifetime Value ist der Stichpunkt. So, das Problem ist, mehr Produkte bedeuten halt eben nicht direkt mehr Verkauf, ne? Sondern mehr Produkte bedeuten für den Kunden erstmal, ich habe mehr Sortierarbeit. Und für das Unternehmen bedeutet es, ich habe mehr Sortierbedarf. Und wie kann man es idealerweise machen? Ich finde immer noch, nicht nur weil wir ihn entwickelt haben, sondern einfach weil es so eingängig ist, das House of Products, dein guten Ansatz. Wäre das komplett noch einmal hören möchte, Folge 330, ne, hört einfach rein, zum House of Products, Folge 331, sogar auch schon noch mal in Richtung Cross-Selling gedacht, heute aber nur ganz kurz, ne, also im House of Products haben wir das Dach, stellen wir die einzelnen Produkte gegeneinander und gucken, welche Produkte passen eigentlich zusammen, das schließt sich auch gegenseitig aus, ne, also wenn ich eine Gasbrennwerttherme habe, dann brauche ich jemandem keine Wärmepumpe anzubieten. Ganz einfache Sache. So, und im Haus, im Gebäude selbst, da gucke ich dann, okay, für wen ist welches Produkt eigentlich besonders plausibel? Über Personas oder Zielgruppen und über die entsprechenden Jobs to be done. die halt diese Zielgruppen haben. Ne? Auch Jobs to be done, vielleicht auch da nochmal zum Product Flywheel reinhören, Folge 351. Super spannender Ansatz. So, aber darum geht es mir heute gar nicht mehr. Ich will das Modell nicht nochmal erklären, sondern heute geht es mir darum, warum wirkt denn eigentlich eine Reihenfolge von Produktverkäufen psychologisch und vertrieblich? Und die Leitfrage ist also nicht, was können wir noch verkaufen, sondern welches Problem wird nach dem ersten, zweiten, dritten Verkaufsschritt relevant beim Kunden? Und das steht häufig gegenüber den internen Zielen eines Unternehmens. Ne? Weil im Inneren haben wir ja unsere Idee, hey, wir haben eine Pipeline, wir wollen an Kunden verkaufen, wir müssen Umsatz generieren, Deckungsbeitrag, wir haben Produktziele, wir haben Kampagnen und wir haben Druck, Quartalsdruck. Dem Kunden ist es völlig egal. Der denkt ja nicht vom Portfolio her, sondern der Kunde denkt immer von seinem Alltagsproblem her. Da ist es egal, ob der Vorstand Druck macht, weil er sagt, hey, unsere Deckungsbeiträge müssen hoch. Oder hey, das eine Produktportfolio, ne, da ist der Bereichsleiter, weiß was ich was, Solar, sagt, hey, wir haben nicht genug PV-Anlagen verkauft. Und der andere sagt, hey, wir haben nicht genug Wärmepumpen verkauft. Das ist dem Kunden alles Wumpe. Ne? Der Kunde kriegt halt, lebt in seinem Alltag. Und es ändert sich nicht. Egal ob B2B oder B2C. Der hat seine Herausforderungen im Alltag und hat seine Probleme und möchte die gelöst haben. Oder möchte halt irgendwas, was er gut findet, verbessert haben. Und da ist es sogar kontraproduktiv, dem Kunden einen Kosmos voller Möglichkeiten zu bieten. Das ist auch im Choice Overload, nennt man das, psychologischer Effekt. Habe ich zu viele Optionen, komme ich in so eine Art Entscheidungsblockade, dann kann ich mich nicht mehr da gut für entscheiden. Man hört auch gerne nochmal in die letzte Folge rein, oder 360 war das, glaube ich. Da haben wir nochmal über Entscheidungen gesprochen. Also ist es keine Hilfe, dem Kunden meinen Kosmos voller Möglichkeiten anzubieten. Nach dem Motto, so suchst du halt das raus, was du am besten brauchst. Nee, das ist, erlebe ich immer wieder, aber das ist nicht gut. Sondern es geht darum, eine gewisse Reihenfolge zu erzielen. Ne? Und das ist genau das, was wir machen müssen. Unser Produktportfolio sagt nur, was haben wir eigentlich? Unsere Cross-Selling-Strategie sagt aber eigentlich, was kommt eigentlich wann, für wen, nach welchem Nutzenerlebnis. Und das ist halt auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Wir steigen ein bei einem Kunden mit einem Produkt. Und dann müssen wir erstmal den Proof erbringen. Wir müssen erstmal beweisen, dass wir es auch wirklich können. Ich mache ja auch teilweise Interimstätigkeiten und ich werde es nie vergessen. Und ein wirklich toller Kollege eigentlich, der dann aber bei mir als Marketing-Vertriebsleiter angeklopft hat und die haben eine CM-Implementierung gemacht für diesen Kunden. Als Beratung. So, und wir waren noch in der Angebotsphase, wo wir das ausgehandelt haben, ne, was soll alles passieren, und wir haben manchmal die Beauftragung freigegeben. Da kam schon der nächste Upselling- oder Cross-Selling-Schritt von dem Kollegen. Wo ich auch gesagt habe, nein, will ich nicht. Zeigt mir erstmal, dass ihr es könnt, bevor ich das nächste bei euch beauftrage. Nur weil ich euch jetzt das Vertrauen schenke, heißt das ja noch lange nicht, dass ihr es bewiesen habt. Und so ist es eigentlich immer. Ich steige beim Kunden ein, es muss erstmal den Proof erbringen und dann denke ich über das Next Best Offer. Auch wieder Disco-Deutsch, ne? Also das nächste sinnvolle Produktangebot an. Und wenn es nicht funktioniert, dann brauche ich ein Fallback. Ne? Und das ist auch so ein bisschen, haben wir auch schon ganz oft hier besprochen, das FOC-Modell, ne? Die Tiny Habits. Motivation ist so ein Punkt. Aber die Fähigkeiten, also kleine Schritte zu machen, ne? Das funktioniert viel besser im Verkauf. Auch da hört gerne mal rein, Folge 268 mit 2F2. Also, Cross-Selling ist nicht, ich biete mein Portfolio an, sondern Cross-Selling ist ein Pfad, den ich mit dem Kunden zusammen gehe, der die nächste Entscheidung für den Kunden leichter macht. Nicht schwerer, nicht größer. So, und dafür muss ich einmal so, und das ist so, wäre für mich so ein erster Praxispunkt, zu sagen, ich brauche so eine Art Cross-Selling-Landkarte. Ne, also fangt nicht irgendwie mit Kampagnen an oder sowas. Nehmt euch einmal zurück und überlegt euch, welche Produkte passen eigentlich gut zusammen? Welche stören sich? Welche schließen sich vielleicht sogar aus miteinander? Und dann kommt der nächste Punkt. Welche Zielgruppe passt eigentlich zu welchem Produkt? Was haben die für Alltagsherausforderungen? Und dann schaue ich mir an, wenn das mein Bündel an Produkten ist, das gut zu diesen Altersherausforderungen dieser Zielgruppe wahrscheinlich passt, dann gucke ich mir, was ist der ideale Einstieg für diesen Kunden? Und dann nehme ich mir am besten einen Einstieg, der möglichst wenig Risiko für diese Person behaftet ist, weil dann habe ich eine große Wahrscheinlichkeit reinzukommen. Dann kann ich meinen Proof machen und der nächste Schritt wird viel, viel leichter. Und ich muss mir auch überlegen, wo ist denn eigentlich das Angebot vielleicht noch zu früh? Ne? Das ist der Punkt. Also so müsst ihr eigentlich hingehen, um eure Cross-Selling-Pfade aufzubauen. Ne? Und was ist in so einem Pfad drin? Auch das nochmal ganz klar machen. Einstieg ist immer da, wo die Zielgruppe die höchste Affinität hat und das geringste Risiko, Kaufrisiko verspürt. Ne? Das Folgeangebot ist jetzt nicht das lukrativste für uns oder die nächstbeste Marge, die uns winkt. Nee, das Folgeangebot muss jetzt die stärkste sinnvolle Ergänzung sein unseres ersten Angebots. Ne? Und das ist meistens total schwer. Wie gesagt, da muss ich gucken, dass ich diese internen Konflikte oder unterschiedlichen Signale, dass ich die als Vertriebler wirklich austarieren kann. Ne? Wenn der eine die Wärmepumpe pushen will und der andere will aber die Ballbox pushen, das ist doof. Ich muss mir aber trotzdem eine Reihenfolge überlegen, weil dem Kunden ist es ja egal. Ne? Der Kunde kauft, wenn das der nächste sinnvolle Punkt ist. Ne? Das heißt, in unserem Fall, ich gehe vielleicht mit der PV-Anlage rein, weil ich sage, du schau mal, Gas, Benzin, du siehst es, es ist gerade irgendwie skeptisch, ne? Das scheint jetzt gerade ein ganz guter Markt zu sein, nimm doch jetzt eine PV-Anlage. Dann haue ich nicht direkt drauf, in dem Fall kann ich das vielleicht sogar machen, zu sagen, wie sieht es mit einer Wallbox aus, aber ich muss gucken, passt es zu den Problemen dieses Kunden? Ne? Weil idealerweise schaue ich, dass ich einen Punkt erstmal bewiesen habe, um dann den nächsten zu verkaufen. Also Formel kann man, glaube ich, wirklich so sagen. Einstieg, erstmal verkaufen, dann liefere ich erstmal den Nutzen, mache quasi meinen Leistungsbeweis sichtbar, dann hole ich mir die Signale für das nächste Kundenproblem, spreche das an, dass wir eine Lösung haben und dann kommt eigentlich erst meine Next Best Offer, mein nächstbestes Angebot. Ne? So, also danke für den Auftrag. Wollen Sie die Pommes dazu? Ja, das ist irgendwie im Imbiss okay. Im B2B ist es halt relativ schwierig. So, was ich auch brauche, ist ein Fallback. Denn wenn ich versuche, mein Cross-Selling zu starten und ich merke, das zweite Angebot oder das dritte, also das Folgeangebot, wie auch immer, das funktioniert nicht, dann ist es ja erstmal keine Ablehnung. Dann habe ich zwei Dinge. Also entweder ist das nächste Kundenproblem, habe ich das falsch erkannt. Ja, brauche ich vielleicht doch ein anderes Produkt. Aber das mache ich erst dann im Fallback. Oder ich habe vielleicht immer noch eine zu große Kaufhürde. Ja, weil das Problem vielleicht noch nicht so erkannt ist vom Kunden, weil das Problem noch nicht so prägnant ist oder weil es konkurrierende Herausforderungen gibt. Ja, dann muss ich halt immer gucken, dass ich, wie gesagt, meinen entsprechenden Fallback dazu liefern kann. Was ihr auch machen könnt, und das finde ich echt eine super Sache, testet eure Cross-Selling-Pfade mit virtuellen Fokusgruppen. Ne? Also nicht einfach reingeben und sagen, hey, KI, ich mache das, sondern baut euch so eine synthetische Kundengruppe auf, ne, mit Personas, mit Zielgruppenprofilen, hinterlegt die da. Da haben wir, glaube ich, auch mal in Folge 339 haben wir mal drüber gesprochen, über virtuelle Kundengruppen. Hinterlegt die und dann fragt ihr nicht irgendwie, findest du das Produkt gut oder sowas, sondern testet diese Sequenz. Ne? Schaut nacheinander, ist der Einstieg plausibel? Ne? ist das nächste Folgeangebot? Was könnte das sein? Ist das die richtige Herausforderung für den Kunden? Fehlt da vielleicht noch ein Proof? Ist die Sequenz zu schnell? Ist es überfordernd? Sind Zwischenschritte notwendig? Das könnt ihr machen. Müsst ihr mal ein bisschen aufpassen. Das ist jetzt noch kein Marktbeweis, aber es ist ein sehr, sehr guter Indikator und Vorfilter, um entsprechend das ganze Thema anzugehen. So. Wenn ihr es alles habt, gibt es noch einen weiteren Punkt, der ebenfalls total wichtig ist. Ihr müsst euch alignen über die einzelnen Produktbereiche hinweg und zwischen Marketing und Vertrieb. Na, da könnt ihr so einen One-Pager machen, wo einfach klar ist, das ist der Pfad. Warum? Sonst verkauft nämlich jeder in seiner eigenen Reihenfolge, kriegt der Kunde einen an der Waffel. Ne? Deswegen, ihr müsst das orchestrieren. Das muss schon sehr, sehr klar sein. Wann gehe ich mit welcher Botschaft wie an den Kunden und wer macht das eigentlich gerade? Ne? Damit eben nicht die Marketingkampagne eine andere ist, weil der eine Produktbereich diese Marketingkampagne beauftragt hat. Das ist eine echte Gefahr. Also da müsst ihr auch ein bisschen aufpassen. So, das wäre mein letzter Punkt. Wenn ich das nochmal zusammenfassen soll. Meine Takeaways zum Cross-Selling. Erstens, Cross-Selling beginnt mit der Sortierung. Produkt-Fit, Zielgruppen-Fit, ne? House of Products als Stichpunkt, da baut ihr euch eine entsprechende Produktlandkarte. Zweites Takeaway, ihr verkauft eine Reihenfolge. Ihr verkauft keine Einzelprodukte mehr, sondern ihr verkauft eine Reihenfolge. Einstieg mit dem Produkt mit hoher Affinität, Proof, Next Best Offer, eventuell Fallback. Ne, ganz wichtig. Und drittes Takeaway, testet es durchaus mit virtuellen Fokusgruppen, mit der KI, weil dadurch könnt ihr euch ein bisschen Zeit sparen und den einen oder anderen Marktfehler vielleicht auch vermeiden. So, wenn ihr denkt, gar nicht so doof, könnten wir im Team vielleicht benutzen, ne? Empfehlt mal die Folge, nicht mit der Botschaft am besten, hey, ihr macht es falsch oder wir machen das falsch. Das wäre noch besser als ihr macht das falsch, aber wir machen das falsch. Sondern vielleicht einfach mit der Botschaft, lasst uns nochmal prüfen, ob unsere Cross-Selling-Reihenfolge sauber ist. Und wenn ihr dann denkt, vielleicht sprechen wir einfach mal, sprecht doch direkt mit mir. Ne? Können wir einfach gerne machen, bin ich jederzeit zu bereit. In den Shownotes findet ihr einen Verweis auf meinen Kalender. Einfach draufgehen, da seid ihr nicht in einem Sales-Team, sondern seid ihr in meinem persönlichen Kalender. Sucht euch den schönsten Termin raus, den ihr euch vorstellen könnt. Und dann sprechen wir einfach mal darüber. Ne? Ganz schlicht, ganz einfach. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Uns sind ja Entscheidungen im Alltag wichtig. Und wir planen gerade, weil wir das so wichtig finden, diese kleinen Rituale, diese kleinen Dinge, um echt was zu verändern, planen wir gerade so eine Art Executive Briefing regelmäßig alle 2 Wochen, wo wir 1 oder 2 Impulse geben. Was könnt ihr im Alltag eigentlich verbessern, um eine Veränderung herbeizuführen? Wenn euch das interessiert, schreibt mich auch gerne an. Wir schreiben euch wahrscheinlich auch an, aber wir kennen euch ja nicht alle. Von daher kommt auf uns zu. Würde mich freuen. Und es freut mich immer total, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört. Bis dahin. Tschüss.